Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute in meinem Female Leadership Special freue ich mich sehr, habe ich Melanie Schütze von Nushu, vom Nushu Team, nennt ihr euch, ne, zu Gast. Hallo Melli, wie geht's dir?
Hi Olli, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's großartig, die Sonne strahlt und ich bin ganz gut in den Tag gestartet.
Das ist ja super. Ja. Am Freitag Vormittag so gut drauf, das finde ich.
Ja, warum denn nicht?
Sehr schön. Ich habe gerade schon gesagt, Nushu-Team, da musst du uns jetzt mal auf die Sprünge helfen. Was macht ihr? Warum heißt ihr so? Was hast du schon? Warum machst du das, was du tust? Fangen wir vorne an.
Ja, ganz viele Fragen. Also, Nushu. Wir sprechen viel vom Team Nushu. Nushu Female Business gibt es auch. Und Nushu ist aber eigentlich der geläufige Name, schreibt sich N-U-S-H-U und ist ein Kunstwort, abgeleitet von einer Geschichte, über die ich gestolpert bin beim Lesen eines Romans. Und zwar ging es darum, wie Frauen sich in frühen Zeiten aufgelehnt haben gegen die, die Unterdrückung durch die Männer und dass sie eine eigene Schrift entwickelt haben, um miteinander zu kommunizieren, auch auf Distanz zu kommunizieren und somit ihre eigenen Themen voranzubleiben und auch aufgrund von auseinanderzerrender Lebensgestaltung, zum Beispiel durch Hochzeit. Also die Frauen sind einfach in unterschiedliche Richtungen entsandt worden, umgezogen, weiterhin in Kontakt bleiben konnten. Und ich habe davon gelesen und das war ungefähr zeitgleich zu meiner Gründung von meinem Unternehmen, jetzt eben der Nushu GmbH. Wir sind ein Business Club für Frauen und stehen für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft.
Sehr schön. Und was bist du von Hause aus? Also was war dein Weg, bis du Nushu gegründet hast?
Ich bin Generalistin. Also ich bin BWLerin. Ich glaube, ich kann vieles ziemlich gut, aber nicht so richtig toll. Aber für den Job, den ich jetzt mache, ist das, glaube ich, genau die richtige Voraussetzung. Ich habe BWL studiert, Sozialökonomie genauer gesagt, mit einem großen BWL-Anteil in Hamburg, habe in verschiedenen Startups gearbeitet, habe in verschiedenen Agenturen gearbeitet, in der Beratung und bin dann eigentlich aufgrund der eigenen Betroffenheit zu meiner Gründung gekommen, weil ich einfach damals selbst kein Netzwerk gefunden habe, kein berufliches, in dem ich mich auf Augenhöhe ganz entspannt zu den Themen austauschen konnte, die für mich relevant waren.
Hm. Wieso hast du kein Netzwerk gefunden?
Ich war Ende 20, lebte damals in Hamburg und habe mir wahnsinnig viel angeschaut. Aber um ehrlich zu sein, mit Ende 20 hast du noch keinen dollen Titel, du hast noch keinen beeindruckenden Track Record, im Zweifel, und bist eigentlich noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Und die Clubs, die Netzwerk-Sessions, die Meetups, die ich besucht habe, die haben mir nicht das gegeben, was ich gesucht hatte. Also gerade in den tradierten Business-Clubs war ich eine absolute Exotin, traf auf viele ältere Herren, die in mir jetzt auch nicht die richtige Gesprächspartnerin sahen. Das war, glaube ich, so eine Art von Fremdheit in beide Richtungen, ohne das bewerten zu wollen. Es passte einfach nicht. Und ich bin dann, das weiß ich heute noch ganz genau, ich bin dann in der Innenstadt durch die Poststraße gewandelt, nachdem ich einfach wirklich wahnsinnig viele von diesen Veranstaltungen, Clubs besucht hatte, um halt einfach zu erkunden, was es so gibt, um mich zu vernetzen und weiterhin zu wachsen, mich auszutauschen. Und da sind ganz viele Frauen im Business-Outfit an mir vorbeigelaufen. Und ich dachte mir, wo sind die denn alle? Wo tauschen die sich denn aus? Wo sind die denn? Ich würde so gerne mit denen ins Gespräch kommen. Und das war eigentlich so der springende Punkt, dass ich mir dann dachte, so Melli, wenn du jetzt hier nicht das findest, was dich weiterbringt, dann nimm es doch einfach selbst in die Hand und initiiere es doch.
Gesagt, getan.
Genau.
Und wie ging es dann weiter? Dann hast du gesagt, ich mache jetzt eine Firma oder hast du erstmal gesagt, ich fange erstmal klein an? Wie waren denn die ersten Schritte?
Das war ein sehr organisches Wachstum. Ich habe damals Menschen in meinem näheren Umkreis gefragt, die ich schon kannte, ob sie mir tolle Frauen empfehlen können. Völlig egal, was die tun. Die müssen einfach ihr Business rocken. Die müssen ambitioniert sein. Die müssen Freude haben an dem, was sie tun. Und dann hatte ich doch einige Kontakte, habe die alle persönlich kontaktiert oder angeschrieben oder sogar auch angerufen, wenn ich die Telefonnummern hatte und eingeladen zu einem ersten Event. Und der war ein totaler Erfolg. Und am nächsten Tag habe ich ganz viele E-Mails bekommen von diesen Frauen, die mir bis dahin ja völlig unbekannt waren, ob wir das nochmal machen könnten und ob sie das nächste Mal eine Freundin, eine Kollegin, ihre Schwester, wen auch immer mitbringen dürfen. Und gesagt, getan, auch an dieser Stelle, du hast es vorhin schon auf den Punkt gebracht, ich habe einfach weitergemacht, immer weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Und ja, irgendwann dann vor 2 Jahren kam ich an den Punkt, dass ich mir dachte, so okay, jetzt muss es auch irgendwie den nächsten Schritt gehen, weil ich meiner Initiative nicht mehr gerecht geworden bin, weil es einfach so viel Arbeit geworden ist, weil so viele Frauen mitmachen wollten. Und ich einfach da auch einen hohen Anspruch hatte. Ich habe nicht nur die Veranstaltung gemacht, ich habe auch beinahe jede Frau, die sich gemeldet hat, über die selbstgebastelte Website, die ich dann live gestellt habe, beinahe jede Frau habe ich auf einen Kaffee getroffen, einfach um zu wissen, was sie umtreibt, wie ich unterstützen kann, was ihre Themen sind und ob sie auch dazu passt, was ich vorhabe oder was wir in dem Netzwerk vorhaben. Und das war eine sehr intensive, spannende Zeit.
Ist das ja heute auch noch so, dass du alle persönlich erstmal kennenlernst, bevor sie mitmachen dürfen?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir diese Gespräche, die Kaffee-Dates nach wie vor führen, aber ich führe sie nicht mehr allein. Ich habe mittlerweile ein Team, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich eins führen darf und die Zeit dazu finde, weil das genau das ist, wofür ich all das gemacht habe. Die Gespräche mit den Frauen und das gegenseitig unterstützen und weiterbringen. Das ist wahnsinnig inspirierend.
Wie ist das denn, wenn man bei euch mitmachen will? Was muss man denn dann machen, außer Kaffee trinken können?
Ja, Kaffee trinken können. Man muss, wir sind ein Business-Club für Frauen. Wir sind branchenübergreifend und positionsunabhängig aktiv. Das bedeutet erstmal Arme auf. Durch Corona haben wir sehr schnell digitalisiert. Wir waren davor abhängig von den Standorten, von den Hubs, also wo wir auch live die Events vor Ort machen konnten. Das ist natürlich jetzt durch Corona anders geworden. Wir konnten unser Angebot somit demokratisieren, also noch viel mehr Frauen erreichen. Wir haben jetzt Mitglieder in Österreich, in der Schweiz und es kommen immer mehr dazu, auch für Frauen auf dem platten Land. Mal salopp gesagt, ist das jetzt mittlerweile eine wunderbare Möglichkeit, bei uns mitzumachen und man muss sich bei uns melden und mit uns in Austausch gehen. Das ist die Grundvoraussetzung, um Mitglied zu werden. Wir sind nichts Anonymes, wir legen ganz viel Wert auf persönlichen Kontakt und Austausch.
Ja. Wie ist das Geschäftsmodell von der Nushu GmbH? Also wie kannst du das refinanzieren, was du da machst?
Genau wie jeder Business Club. Wir finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Kooperationen mit Unternehmen, all die klassischen Dinge, mit denen sich ein Business Club finanziert.
Ja. Was glaubst du, die was lernen die Frauen bei euch im Business Club?
Also lernen müssen sie erstmal nichts, weil die sind schon gut so, wie sie sind. Es ist ja nicht so, als hätten sie einen Mangel. Sie sind nur sehr wissbegierig und wollen über sich selbst hinauswachsen. Das heißt, das, was wir lernen finden, klingt für mich immer so ein bisschen nach Erziehung. Im Sinne von, weißt du, wir belehren. Das ist überhaupt nicht nötig. Die Frauen, wir haben so unglaublich tolle Frauen im Tinushu. Mhm. Es geht um gegenseitige Inspiration, es geht um gegenseitigen Austausch. Und was wir natürlich versuchen mit unseren vielfachen Events. Wir haben im Monat 10 Events locker, jeden Monat. Immer wieder den Spin hinzukriegen, dass ein Aha-Moment rauskommt, dass einfach für dich ein Punkt rauskommt, wo du sagst, ach krass, die hat auch genau dasselbe Thema, wenn es darum geht, das Team zu managen und ist so damit umgegangen. Ja, das ist ein guter Ansatz, ich probiere das auch mal. Es geht ganz, ganz viel um Erfahrungsaustausch und deshalb kann ich dir nicht so genau sagen, was sie bei uns lernen. Wir sprechen immer, also die Mitglieder und wir sprechen immer vom Nushu-Effekt. Das ist das, wenn einfach Magie passiert, sei es in Form von einer besonders tollen Vernetzung, die ein Unglaubliches möglich macht oder im Sinne von einem wirklichen Aha-Erlebnis. Also das ist ganz individuell, weil so divers wie unsere Frauen sind, sind natürlich auch die Learnings, die man so mitnimmt.
Ja, wobei ich finde jetzt Lernen, also alles, was du beschreibst, das verstehe ich unter Lernen. Mhm. Also ich finde für mich, wenn man nicht mehr lernt, also für mich ist Lernen jetzt kein Ausgleichen von einem Defizit, sondern eher, das ist ja alles, was oben drauf kommt. Ich glaube, wenn man aufhört zu lernen, dann, ich lerne jetzt schon auch wieder, ne? Von dir zum Beispiel. Ja.
Das stimmt. Das
finde ich jetzt, ohne dass ich jetzt eine Makel hätte.
Nee, das stimmt, Olli, da stimme ich dir auch total zu. Nur ich reagiere da etwas empfindlich darauf, weil gerade so in diesem Kontext mit Frauen ganz häufig aus dieser Notwendigkeit der Anpassung der Frau an die Gegebenheiten argumentiert wird, wenn sie das noch macht und das noch macht und das noch. Also wenn sie da sozusagen noch ihr Feature-Set erweitert, dann wäre sie natürlich perfekt für den Arbeitsmarkt. Aber solange das nicht gegeben ist, ist es ja klar, dass da einfach schlechteres Gehalt normal ist, dass es einen Dip gibt nach einer Schwangerschaft. Und da deshalb bin ich da einfach sehr, sehr sensibel geworden.
Okay, ja, das so, ich kann das verstehen. Mhm. So hatte ich das nicht gemeint.
Gut.
Was ist denn, was glaubst du, was muss denn passieren, quasi, dass sowas wie Nushu quasi überflüssig wird, auch wenn du das nicht gerne hörst, jetzt vielleicht als Geschäftsfrau. Was glaubst du, was sind denn die wichtigsten Sachen, die eigentlich in unserer Gesellschaft passieren müssen?
Ja, du, diese Fragen kriegen immer die Frauen gestellt und sie sind einfach unglaublich komplex zu beantworten. Ich glaube, das ist eine Debatte, die müssen wir gemeinsam gestalten, Männer als auch Frauen, alle Beteiligten an dieser Gesellschaft. Und ich glaube, diesen Weg müssen wir auch gemeinsam bestreiten. Es muss sehr viel passieren. Wir haben unglaublich viel Ungerechtigkeit und wenig Chancengerechtigkeit in vielen beziehungsweise fast allen Bereichen der Wirtschaft. Und die müssen einfach ausgeräumt werden, schlicht und ergreifend. So ist es. Und die Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Wir sprechen über Quoten, wir sprechen über, also in den Konzernen sprechen wir über Quoten, wir sprechen über flexiblere Arbeitszeitmodelle, wir sprechen über Equal Pay, wir sprechen über mehr Möglichkeiten zu Remote Work, wir sprechen darüber, aber auch auf einer persönlichen Basis, dass in der Beziehung früher darüber diskutiert wird, wer wie die Care-Arbeit übernimmt. Wir sprechen auf einer politischen Basis darüber, wie werden Frauenjobs honoriert und gewertschätzt, gerade in Zeiten von Corona. Wir sprechen auf der Unternehmerinnenseite davon, dass nur knapp 15% aller Startups, die seit 2008 gegründet worden sind, in Deutschland von Frauen gegründet worden sind, beziehungsweise ein weibliches Gründungsmitglied mit im Team haben. Wir sprechen darüber, dass Investoren nicht gerne in weiblich gegründete Startups investieren. Wir sprechen über unglaublich viele Biases, wir sprechen über unglaublich viel Psychologie, wir sprechen über so viele Facetten, die es zu ändern gilt und wo die Awareness wichtig ist, dass die Frage sehr komplex und leider nicht so leicht zu beantworten ist.
Ja klar, deswegen bin ich auf der Learning Journey.
Yes.
Deswegen sage ich ja, ich bin mich ja, unterhalte mich ja jetzt bewusst mit dir genau zu dem Thema, um zu sagen, ja klar, kann man sagen, alle müssen sich ändern, aber ich kann ja mit mir jetzt mal anfangen, ich als Olli zum Beispiel, ne, und sagen, was kann ich denn ändern? Ja. Und das ist jetzt immer so meine Frage, ne? Da mache ich mich ja quasi auf diese Suche. Ne? Wo können wir denn den Kleinen anfangen?
Also der Unternehmer Olli kann sicherstellen, dass alle MitarbeiterInnen im Unternehmen gleich bezahlt werden. Der Unternehmer Olli kann sicherstellen, dass in der Geschäftsführung, dass die Geschäftsführung und auch das Team im Allgemeinen divers aufgestellt ist. Der Unternehmer Olli kann sicherstellen, dass es vielleicht flexible Arbeitszeitmodelle gibt, die auch eine Vielfalt zulassen. Das wären so Ansätze klassischerweise, die man sozusagen relativ ad hoc umsetzen kann. Ne?
Und da bräuchte ich jetzt eine Schwester, das ist schwierig. Weil ich jetzt nur mal einen Bruder habe, mit dem ich das gegründet habe.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine Frau, die da auch ganz gut als Ergänzung reinpassen würde.
Auf jeden Fall.
Du, das ist ja auch schwierig. Schau, ich will da ja auch gar nicht mit Fingern zeigen, weil so funktioniert es auch gar nicht. Wie du schon sagst, es geht darum, gemeinsam zu gestalten. Und auch wir bei Nushu in der Geschäftsführung sind zwei Frauen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, Melli, wo ist denn eure Vielfalt? Und ich glaube, darum geht es auch, überhaupt sozusagen darüber ins Gespräch zu gehen und zu sagen, warum ist das denn so? Du sagst ja, gut, ich habe halt keine Schwester, ich habe einen Bruder, ja, völlig nachvollziehbar. Ich sag dir, wir sind ein weiblich geführtes Unternehmen mit einem weiblichen Purpose. Wir führen jede Menge persönliche Gespräche mit Frauen. Da ist es einfach wichtig, dieses One-to-One mit von Frau zu Frau zu haben. Ist auch ein relevanter Grund. Aber das Nicht-Begründen der Tatsache, dass wir eine Monokultur haben, das finde ich schwierig.
Da bin ich auch 100% bei dir. Also wie gesagt, ich finde es ja auch, zum Beispiel für mich wäre das jetzt überhaupt kein Grund, darüber nachzudenken, ob ihr jetzt zwei Frauen in der Geschäftsführung werdet. Da würde ich jetzt drüber stutzen. Ja, so. Würde ich jetzt erwarten bei euch. Oder würde ich, egal, würde mich das nirgendwo irritieren. Ich finde es halt schon spannend und das ist ja auch so, was ich auch immer merke, dass wie früh müssen wir anfangen? Ich habe jetzt schon ein paar Podcasts geführt und ich habe viele interessante Sachen da jetzt schon gehört, ne? Dass wir sagen, okay, das ist oft über. Viele sagen, es ist in den Familien, fängt es schon an. Ja, und wenn ich da mit Frauen spreche, sagen, wir wollen unsere Kinder ganz anders erziehen. Oder manche sagen auch schon, hey, ich bin schon cool erzogen worden, weil diesen Bias, die Eltern schon rausgenommen, versucht haben rauszunehmen. Ich selber ja auch schon angefangen, mal zum Beispiel auch gerade, ich komme aus dem digitalen Thema so eher, ne? Und zu gucken, wie kann ich schon bei meinen Kindern in der Grundschule da auch für und habe das auch beobachtet, ne, wenn man sich da wirklich bemüht und dass einfach Mädels und Jungs andere Zugänge dazu haben, ja, und also auf so Sachen versuche ich jetzt mal ein bisschen auch zu gucken, ne, wo wir was ändern können, stark, an welchen Stellen wir anfangen müssen auch, ne?
Ja.
Wie ist denn so das, stellst du das, du sprichst jetzt da viel auch mit den Frauen in deinem Netzwerk, was für Ideen generieren die denn so in ihrem Alltag, um da vielleicht so Anstöße zu geben? Gibt es da irgendwas?
Ja, also unsere erklärten Ziele sind mit NUSH oder unser erklärtes übergeordnetes Ziel ist, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Dadurch, dass wir eben so divers aufgestellt sind, branchenübergreifend, positionsunabhängig, erlebt jeder das auch ganz individuell. Und wir glauben daran, dass wir nicht länger auf Geschenke aus der Politik warten sollten, sondern selbst in die Aktion treten sollen. Weil es auch was mit Mündigkeit zu tun hat und weil es auch was mit Selbstverantwortung zu tun hat und weil es auch was mit Gestaltung zu tun hat in der Realitäten, in denen wir leben wollen. Und deshalb lebt jeder das sehr, sehr individuell. Das kann sein, dass du dir im Meeting nicht mehr vom Kollegen ständig ins Wort fallen lässt. Das kann sein, dass du vielleicht auch mal schneller die Hand hebst, wenn es darum geht, wer befördert werden soll oder wer diesen Job machen soll oder wer diesen Vortrag halten darf. Es geht darum, dass man sich finanziell nicht nur um die eigenen Löhne und Gehälter Gedanken macht, sondern auch um die eigene Absicherung. Es geht um ganz, ganz viele Anstöße, die vielleicht von außen nicht unbedingt sichtbar sind. Aber wir setzen auf den, wie sagt man, ist es der Butterfly-Effekt? Wenn so ganz, oder der Kolibri-Effekt, weißt du, was ich meine, ja. Olli?
Wenn, ja, eine kleine Sache fängt an und dann wird sie zum großen Ding. Ja.
Weil jede Frau von uns in ihrem sozialen Umfeld Macht hat. Jede von uns. Wir haben Einflussbereich. Wir, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben die Kinder. Mit denen ziehen wir die Zukunft groß. Das ist Macht. Wir haben Einfluss in unseren, wir sind Wählerinnen. Wir haben Einfluss über unseren Konsum. Die Frauen, die bei uns sind, das sind ja alles Akademiker. Das sind gut ausgebildete, sehr gut ausgebildete Frauen. Der Arbeitsmarkt ist höchst interessiert an diesen Kandidatinnen. Und jetzt geht es eben darum, auch selbstbewusster zu werden und zu schärfen, dass dem eben so ist. Und ich glaube, was wir Frauen gerade brauchen und wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre noch brauchen, ist eine ordentliche Portion Mut, weil die Bedingungen sich einfach auch von den letzten Generationen zu unserer Generation hin verändert haben. Und dem passen wir uns an. Da laufen wir glücklicherweise auf dem Faden von unseren Großmüttern, von unseren Mamas. Die haben schon alle echt ganz schön Gas gegeben, um das alles zu ermöglichen. Und wir müssen jetzt weiterhin den Weg bereiten, damit unsere Töchter noch weniger Schwierigkeiten haben in Zukunft und wir wirklich irgendwann eine chancengerechte Zukunft und Welt erreichen. Ich glaube, das wünschen wir uns doch alle.
Ja, das wünsche ich mir auch, ehrlich gesagt, als Unternehmer.
Ja, absolut.
Weil ich glaube auch, ich habe ja auch eigentlich kein Interesse daran, so eine Monokultur zu haben. Ja? Trotzdem glaube ich, ich versuche immer so lösungsorientiert zu denken. Ja. Ne? Und ich habe dieses Projekt ja angefangen, weil ich ja irgendwann so eine Selbstreflexion gemacht habe. Habe ja selber drauf geguckt, jetzt machst du so viel Podcast, warum sind denn 10% Frauen?
Ja.
Ohne dass ich jetzt gesagt habe, ich suche mir jetzt nur die Männer raus. Ja. Sondern das ist ja passiert irgendwie. Ne? Und wenn man da jetzt so drauf guckt, dann ist es ja vielleicht so, vielleicht brauchen auch die Männer da an der Stelle Hilfe, ja, um auch vielleicht auch mal diese Selbstreflexion auch hinzukriegen, die das vielleicht auch gar nicht, weil sie vielleicht auch sozialisiert wurden, so sehen. Ne? Und ich glaube, ich habe was Schönes in einem Podcast gehabt. Das waren die Mädels von Brain Talk. Die sagte, ich führe weiblich und hatte dann gesagt, dann habe ich nachgefragt und hat sie eigentlich im Prinzip agiles Arbeiten quasi formuliert. Also viel mit auf horizontaler Ebene kommunizieren, dem Team Vertrauen entgegenbringen. So, und das ist total interessant, dass, wo das agile Arbeiten eigentlich von 15 Männern eigentlich mal irgendwann so definiert wurde. Ja. Ja, ob das genau dieses Thema ist, ne? Das ist genau, dass man das gar nicht mal so reflektiert, was ist denn jetzt weiblich und männlich, sondern dass man irgendwann sagt, das ist einfach das bessere Arbeiten. Ja?
Total.
Oder das effektivere Arbeiten und ich muss mich gar nicht mehr irgendwann darüber unterhalten, ob das jetzt männlich oder weiblich ist. Das fand ich jetzt interessant.
Hm.
Wie guckt ihr euch so Sachen bei NUSH an? Also analysiert ihr auch so ein bisschen, woran das irgendwie alles irgendwie liegt? Also warum ist das jetzt so, dass es kein Equal Pay gibt? Also es interessiert mich ja ganz ehrlich. Also geht da wirklich jemand hin in der Chefetage und sagt, oh, die Frau, ihr kriegt mal 10% Abzug? Was passiert da?
Naja, ich glaube, Olli, am Ende des Tages ist das ist der Grundgedanke, wir leben in einer männlich geprägten Welt. Aus ganz unterschiedlichen Gründen ist es halt nun mal so gekommen, speziell im Bereich Wirtschaft. Wir sind ja auch noch gar nicht so lange Teil des gesamten Wirtschaftsgebaren. Das darf man ja immer gar nicht vergessen, auch wenn unsere Welt so schnell ist. Aber wenn man mal zurückschaut, so lange sind wir noch nicht part of the game. So, und das ist klar, ohne das jetzt werten zu wollen, ohne Anklage, dass die Männer diesen Teil sozusagen maßgeblich gestaltet haben. Das heißt, es gelten natürlich auch die typisch männlichen Regeln. Und die habt ihr einfach drauf, weil ihr seid Männer. Wenn man sich aber als Frau auch dieser Regeln bedienen möchte, dann muss man sie erst lernen, weil sie sind uns nicht ureigen. Es sind keine ureigenen Verhaltensweisen, das jetzt mal so zu überspitzt zu sagen, ganz vereinfacht, ja. Und deshalb ist das mit sehr, sehr viel Bemühung, Aufwand, Anstrengung verbunden. Wir müssen Dinge machen, die uns empfohlen werden, um besonders gut, weiß ich nicht, um die Karriere besonders gut zu gestalten, die aber für ganz, ganz viele Frauen mit einem Angleichen an das bestehende System verbunden sind. Und ich würde vorschlagen, dass wir das System angehen und zu einem menschenfreundlicheren machen, zu einem, das uns dient und nicht wir der Wirtschaft dienen. Wer ist eigentlich diese Wirtschaft? Ich habe sie nie kennengelernt. Alles dient der Wirtschaft, aber eigentlich sollte die Wirtschaft auch uns Menschen dienen. Und dieses System ist aus meiner Sicht auf irgendwie irgendwann falsch abgebogen. Und deshalb wäre mein Credo, dass wir als Menschen ein System gestalten, das menschlich ist und wo Männer, Frauen, alle Menschen ihren Platz finden und wo es nicht mehr darum geht, sich an bestehende Regeln anzugleichen, die einfach mit wahnsinnig viel Kraftaufwand für uns Frauen verbunden sind, ganz häufig. Hm.
Ja, ist ja die Frage, und das frage ich mich immer so, ich höre das oft, dass heißt, okay, du musst als Frau dann reagieren wie ein Mann, oder musst dir so männliche Eigenschaften aneignen. Und dann frage ich mir, was? Das macht da gar keinen Sinn. Also ich glaube ja, dass man ja die Vorteile quasi der Diversität ist ja eigentlich, dass man sagt, okay, einer kann selbst jetzt vom Geschlecht mal unabhängig, sage ich, der eine kann vielleicht besser kommunikativ was machen, der andere kann vielleicht besser, keine Ahnung, mit Zahlen umgehen. Und da brauche ich doch dann immer das Beste quasi für mein Projekt, für mein Team. So unabhängig dann davon, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau oder was auch immer ist. Und ich glaube dann, aber das kann man ja, das hatten wir ja im Vorgespräch, ich habe ja immer selber das in der Hand. Ich kann ja heute was ändern. Ne? Ich kann jetzt anfangen, kann was ändern. Ich kann jetzt sagen, ich hole jetzt jemanden weiblich in die Geschäftsführung. Muss ich mit meinem Bruder kurz reden, wie wir das hinkriegen. Ja. Aber so, das kann ich machen. Und das heißt, ich muss aber die Leute, damit die auf die Idee kommen, was zu verändern, dann muss ich sie ja im Prinzip davon überzeugen, dass das gut ist, das zu tun. Ne? Und das ist ja für mich das Interessante, ne? Dann, dass man den... Was hättest du... Frage mal eine Frage. Wie stehst du zur Quote? Findest du das gut? Findest du das schlecht? Braucht man das unbedingt?
Braucht man auf jeden Fall.
Okay.
Braucht man auf jeden Fall. Und zu dem Punkt, den du davor gesagt hast, also ich glaube, die meisten Frauen sind sehr überzeugt davon, dass es was zu ändern gilt. Mhm. Aber es gibt natürlich jetzt auch Privilegien, die sehr hart beschützt werden. Privilegien, die gar nicht als solche anerkannt werden.
Hast du ein Beispiel mal?
Naja, also es gibt unfassbar viele Beispiele. Allein das Privileg abends komplett, also es hat jetzt keinen wirtschaftlichen Bezug, aber ich glaube, das ist so das beste Beispiel. Abends mit dem Hund durch den Park laufen zu können, ist unglaublich privilegiert. Ich kann nicht abends mit dem Hund durch den Park laufen. Das ist ein Riesenprivileg, sich völlig frei bewegen zu können.
Ja, also glaube ich. In welchem Kontext siehst du das jetzt für... Das ist ja im Kontext Wirtschaft, wie siehst du das da? Also hat das einen Bezug dazu?
Naja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Regeln erstmal von Männern gemacht worden sind. Wir wissen auch mittlerweile viel über Unconscious Bias, darüber, dass man gerne sich mit dem umgibt oder mit denen umgibt, die einem selbst ähneln, weil es einfach leichter fällt. Und solange die vorherrschende Abteilung sozusagen männlich ist, wird sich daran ja auch nicht viel ändern. Und das ist ja auch ein Privileg, weil du in ein System reingeboren wirst, das dich per se, per Geburt bevorzugen wird. Das ist auch ein Privileg. Also wir haben ganz, ganz viele von diesen Punkten, verstehst du, wie ich meine, Olli? Wo jetzt, glaube ich, die Angst besteht von Seiten der Männer, man müsse Privilegien aufgeben. Dabei sehe ich das gar nicht so. Ich denke, der Kuchen ist groß genug, dass wir ihn fair untereinander aufteilen. Und bis jetzt war der Kuchen auch, ehrlich gesagt, nicht ganz gerecht aufgeteilt. Das heißt aber nicht, dass nur weggenommen wird, sondern in einer feministischen Welt, in einer Welt, die uns dient, einer Wirtschaft, die uns dient, gewinnt der Mann ja auch unfassbar viel. Er hat die Möglichkeit, seine Kinder aufwachsen zu sehen. Wie viele Männer würden wahnsinnig gerne mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen? Sehen aber den Druck oder sind mit so viel Druck konfrontiert. Blöden Sprüchen, wenn sie in Elternzeit gehen. Und das meistens auch nur die Minimaldauer. Mit Stigmata. All diesen Dingen. Mit dieser toxischen Männlichkeit. Das heißt, es fällt ja nicht nur weg, sondern es kommt auch ganz viel dazu. Und ich glaube, gerade so als kleinste betriebswirtschaftliche Einheit, als Paar, kann man dann auch nochmal ganz anders entscheiden. Wer bleibt denn jetzt zu Hause? Aber das kann man nur entscheiden, wenn Chancen gerecht verteilt sind, wenn grundsätzlich die PartnerInnen auch gleich oder ähnlich Geld verdienen. Sonst hat man ja meistens die Möglichkeit, gar nicht frei zu entscheiden. Somit ist der Mann, jetzt mal überspitzt gesagt, gezwungen, weiterhin den Job zu machen, während sie gezwungen ist, zu Hause zu bleiben, weil sie vielleicht in einem typisch weiblichen Job arbeitet. Und naja, dann kann man sich das auch nicht leisten, von ihrem Einkommen zu arbeiten. Vielleicht würde er, aber vielleicht ist sein Wunsch viel ausgeprägter, die Zeit mit den Kindern zu verbringen. Mhm. Also es kommt ja unglaublich viel Wahlfreiheit hinzu. Und deshalb, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das Thema, mit dem die Männer sich ganz intensiv auseinandersetzen sollten, ist wirklich das Thema toxische Männlichkeit. Also wie Männer auch miteinander umgehen, was ihr auch für Prägungen mitbekommen habt, Sozialisation, da fängt es auch wieder ganz früh an. Diese ganz klassischen Attribute, wie ein Mann sein sollte und damit auch die Angst davor, ausgestoßen zu werden aus der eigenen Peergroup, wenn man diesem Bild nicht entspricht. Und auch so diesen Begriff der kritischen Männlichkeit. Welche Rolle kann ich als Mann heute spielen? Und wie stehe ich auch zu Frauen und zum Feminismus? Da gibt es unglaublich viel Aufholbedarf, glaube ich, und auch viel Redebedarf. Und ich habe ja auch, ich finde es ganz toll, dass wir dieses Gespräch jetzt führen, Oliver. Ich habe wirklich das Gefühl, als würden die Männer sehr, sehr gerne teilhaben, unterstützen, mitgestalten. Nur ist es manchmal so, dass ich das Gefühl habe, dass Männer trotzdem noch andere Baustellen haben als die Frauen in der eigenen Reflexion, in der eigenen Identifikation. Wir Frauen sprechen ja sehr, sehr viel, sehr eng im Austausch miteinander, reflektieren darüber sehr viel. Und ich habe immer das Gefühl, als würden diese Gespräche über die eigene Identität, über die eigenen Wünsche, also diese tiefen, ehrlichen Gespräche unter Männern noch nicht so stattfinden. Das kommt mehr und mehr, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, das ist auch einfach ein ganz wichtiger, ja, wie soll man sagen, ein Reflexionsraum.
Ja, ich glaube, da stimme ich dir bei vielen Sachen zu. Also ich muss auch sagen, ich glaube, ihr habt ja dann echt auch einen Vorsprung, ne? Weil ich auch sage, ich bin ja blauäugig jetzt auch in diese Podcast-Serie reingegangen und habe gesagt, ich höre mir das mal an und muss das sagen, ich bin immer direkt in so einer Defense-Haltung, ne?
Also ja, ich merke das.
Ne, nee, aber ich merke das, aber ja, na klar, das ist ja nicht schön, ne? Also mal, wenn wenn jemand will, dass ich, ne, muss er mich mit, also wenn ich das, dass ich was ändere, muss er mich, das habe ich eben schon gesagt, muss ich das ja verstehen. Ne? Und immer wieder zu sagen, okay, nee, alles klar, guck trotzdem irgendwie positiv drauf. Und man sich da auch nicht als Mann, glaube ich, auch nicht so in diesen Gesprächen auch nicht wohlfühlt.
Nee.
Ne? Und ne, weil ich sage, okay, mal, ich bin so erzogen, da habe ich keinen Einfluss drauf gehabt. Ne? Das heißt, und jetzt bin ich ja bereit, sag ich, okay, guck mir das an und möchte was ändern. Und deswegen hoffe ich ja, dass das auch Männer sich anhören und auch sagen, okay, so kann man vielleicht auch mal drauf gucken. Ne? Was ist denn hier, was finde ich ganz interessant, weil du das gesagt hast, so mit der Rollenaufteilung Familien, und das habe ich jetzt auch schon mal gehört, ist, dass bei Corona, ich glaube, das hat sogar meine Frau gesagt,
also, das hat sie gesagt.
Was Corona dazu geführt hat, ist im Shutdown, ja, dass da nochmal tatsächlich diese Familien, ja, diese kleinste Unit ja quasi nochmal so zusammengerückt ist und dann auch die Rollen nochmal wirklich neu gemischt wurden, ne? Also wirklich auch die Chance dafür da war, einfach mal zu sagen, wir gucken jetzt mal ganz genau, wer was hier genau macht, ne? Weil man sich ja wirklich zusammen raufen musste und Sachen machen konnte. Und da habe ich ja gesagt, okay, das ist mir eigentlich so gar nicht aufgefallen, aber als sie das so reflektiert hat, ist es mir dann schon aufgefallen, ne? Dass ich gesagt habe, okay, viele Sachen machst du einfach schon immer, ne? Und denkst nie drüber nach, warum mache ich das jetzt nicht einfach mal. Ja? Und das einfach mal so, das mal machen, ja, und uns ausprobieren und sagen, ja, eigentlich das ist ja ganz cool. Ja? Ich glaube, man braucht ja immer dann so, man muss über die Klippe geschubst werden, ne, um sowas mal auszuprobieren. Und ich glaube, wenn man da nicht ausbricht oder nicht mal einen Impuls von außen kriegt, dann denk mal drüber nach und guck da mal, du kannst es jetzt selber, du kannst jetzt einfach mal selber da Veränderungen machen. Und ich glaube, das ist für Männer, glaube ich, wichtig, da auch mal, sag ich mal, sowas in homöopathischen Dosen mal vermittelt zu kriegen. Also meine Reflexion. Mhm.
Weißt du, dass ich tue mich damit immer ein bisschen schwer mit diesem Anstupsen von außen, weil wir leben ja in einem System voller Ungerechtigkeiten. Und jetzt soll sozusagen die benachteiligte Gruppierung der übermächtigen Gruppierung erklären, warum man es jetzt ändern soll. Und ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass das Ganze...
Na, vielleicht kurz, dann, darf ich da kurz? Ich ja, meinte hallo. Ja gar nicht, dass die Frauen, sondern vielleicht kann ich ja auch andere Männer anschubsen, denk mal drüber nach. Also, ne, also diese ich sehe das jetzt, ich erwarte nicht, dass die Frauen mir jetzt sagen, was ich zu tun habe. Ich sehe das schon als meine Aufgabe, mich darum zu kümmern.
Ja, ja? Aber ich glaube, so dieser Impuls, das ist genau das, was du ansprichst. Ich glaube, diese, wie sagt man, diese Achtsamkeit und dieser Impuls, der kommt ja bei ganz vielen Männern, das ist echt so witzig zu beobachten, aber jedes Mal wieder merkt man es, wenn die eine Tochter bekommen, wenn die Papa werden, dann kommt irgendwie so mehr Betroffenheit für das Thema auf. Das ist irgendwie ganz interessant zu beobachten. Und ich frage mich immer, warum es so diesen externen Impuls braucht. Es ist ja nicht so, als würden wir Frauen mit unsere Gedanken nicht breit teilen. Also es gibt Regalmeter an Literatur dazu. Es ist so viel gesagt und geschrieben worden. Und nach wie vor sind wir ja doch in einer Situation, wo sich die Dinge unfassbar langsam verändern. Also bis zur Gleichberechtigung von Mann und Frau, da gibt es immer so Hochrechnungen auf verschiedenen Ebenen sozusagen, wie lange das noch braucht, also global gesehen. Und ich glaube, Deutschland das pendelt immer so zwischen 180 und 213 Jahre. Das ist so der Zeitraum. Also das werde ich nicht mehr miterleben. Meine noch nicht geborenen Töchter werden das nicht mehr miterleben. Deren Töchter auch nicht. Also verstehst du, da ist noch so viel, da ist noch so unfassbar, ein so unfassbar langer Weg zu gehen. Das ist noch ein richtiger Marathon, den wir vor uns haben. Ich frage mich immer, das ist aber auch was immer mit diesen ganzen gesellschaftlichen Themen zu tun hat, genauso wie jetzt mit diesen ganzen Klimawandel, Nachhaltigkeitsthemen. Warum braucht es denn immer diesen krassen externen Impuls? Also ich würde mir manchmal wünschen, dass da irgendwie mehr Eigenreflexion und mehr Achtsamkeit und auch mehr Erstaunen darüber herrscht, wie viel Wirksamkeit man selbst haben kann. Wie du es vorhin schon sagst, man kann von heute auf morgen, wenn man sich das vornimmt, kann man Dinge ändern. Und ich meine, das, was ich jetzt sage, ist natürlich jedem Menschen, der Change in Unternehmen betreibt, die fassen sich jetzt gerade an den Kopf und sagen, naja, Melli, klar, die Dinge sind eigentlich im Kern so einfach, trotzdem sind es immer wahnsinnig lange Prozesse. Aber ich bin einfach ein ungeduldiger Mensch.
Merkt das schon.
Ja, du, 213 Jahre, weißt du, welche habe ich nicht mehr.
Ja, dann bist du jetzt nervös von 213 Jahren.
Ah, du, ich habe ja auch eigene Betroffenheit. Also ich habe ja eigene Betroffenheit. Jede meiner Freundinnen, jede Frau hat in irgendeiner Art und Weise eine eigene Betroffenheit. Die ist unterschiedlich gewichtet, aber Mai, also wie gesagt, gestern Abend bin ich mit dem Fahrrad hier durch München geeiert. München ist jetzt keine allgemein als so gefährliche Stadt bekannt. Und ich bin noch nicht so lange in München und meine Freundin, das Erste, was sie sagten, du fährst aber bitte nicht durch den englischen Garten. Und ich so, naja, bitte, ich habe doch Licht, ich bin auf dem Fahrrad unterwegs. Nee, das machst du nicht. Fahr mal bitte den Umweg daran und danach meldest du dich. 23 Uhr in München. Das ist noch in den Köpfen. Und es ist zu Recht in den Köpfen, weil noch eine Gefahr herrscht. Ich meine, das ist doch krass. Wir sind in 2020.
Ja, also das kann ich nachvollziehen. Das ist für mich jetzt die Frage, wie, weil ich meine, da gibt es, soll ich das jetzt sagen? Also ich kriege da den Konnex nicht so richtig hin. Ich verstehe, dass das für eine Frau schlimm ist. Und aber das ist ein Thema, ich meine, es gibt immer kranke Menschen, oder? Die Verbrechen begehen und machen und tun. Und was meinst du?
Ich meine das Privileg. Ich meine dieses Privileg, ja, dass man abends einfach als Männergruppe auseinandergehen kann und keiner muss sich Gedanken darüber machen, ob der andere sicher zu Hause ankommt. Ich meine einfach dieses Privileg, sich frei bewegen zu können und in einer Welt unterwegs zu sein, wo wo du erstmal per System nicht benachteiligt wirst, als weißer Cis-Mann, so. Und das ist, ich glaube, darüber müssen wir halt einfach wahnsinnig viel reden und diese Privilegien aufdecken. Weil ich habe auch super viele Privilegien. Ich bin eine weiße Frau. Ich meine, weißt du, ich hatte einmal eine wahnsinnig intensive Erfahrung, da ging es darum, wie die Kolleginnen in der Früh in die Arbeit kommen. Mit welchem Stresslevel, was man erwarten kann, wenn die Leute in der Arbeit eintreffen. Und da hat eine schwarze Frau geteilt, was sie schon auf dem Weg zur Bahn, zur U-Bahn, zur Arbeit in der U-Bahn erlebt. An Blicken, an Abwehr, an wie viel Stress sie damit hatte. Bis sie überhaupt erst in der Arbeit war. Während wir weißen Menschen, in der Bahn gar kein Problem, nebenbei einen Kaffee geschlürft, bisschen auf dem Handy getickert. Das sind so viele Privilegien, deren wir uns bewusst sein müssen in dieser gesamten Debatte um Chancengerechtigkeit, egal auf welcher Ebene, nicht nur Gender.
Das verstehe ich, so verstehe ich das. Ja, also da hast du recht. Also das machen wir uns ja, glaube ich, grundsätzlich, auch viel zu wenig Gedanken drüber. Ne?
Glaube ich auch.
Also das auch. Aber da können wir natürlich auch anfangen und allein schon durch das jetzt hier thematisieren, darauf hinweisen. Ne? Also vielen Dank, das finde ich gut. Ne? Also da wirklich zu sagen, die seht mal, ich guck mal aufs Gute, auf die volle Seite des Glases.
Dankbar. Wir alle müssen dankbar sein und uns bewusst machen.
Ja, Mensch, ist schon fast ein schönes Schlusswort eigentlich. Na, wir sollten alle viel mehr dankbar sein, dass es uns grundsätzlich hier gut geht. Ja, das spielt gerade in solchen Zeiten, wie wir aktuell haben. Ne? Wenn du so in die Zukunft guckst, jetzt mal nicht 200, wie viel?
13 Jahre? Das ist eine schöne Frage.
Alter Verwalter.
Ja, Amazon-Stadt, nein.
Nee, also ich frage das immer ganz gerne. Was wäre denn so, wenn du in die Zukunft guckst, und mal vielleicht auch ein bisschen kurzfristiger so, was wäre eine Sache, wo du dich richtig freuen würdest, wenn das klappt? Das wäre geil.
Beruflich meinst du?
Ja, beruflich so grundsätzlich, mit den Themen, die dich beschäftigen.
Eine noch größere Durchdringung und von Nushu in der Dachregion. Das würde ich mir wahnsinnig wünschen, weil ich einfach merke, wie wichtig unsere Arbeit ist. Und das gibt mir ganz, ganz viel Power und Kraft. Und das kann mich noch viele, viele Jahre tragen. Also wirklich emotional tragen im Sinne von, geil, wir machen hier was Richtiges, wir leisten gesellschaftlichen Mehrwert, wir richten uns an so einem wichtigen Thema aus. Und wenn wir es dann auch noch hinkriegen, weiterhin gute Laune zu haben und nicht nur zu schnacken, sondern wirklich das System zu verändern durch ganz viele kleine Schmetterlinge oder Kolibris oder wie auch immer man das jetzt nennt, die da draußen unterwegs sind in der Mission, dann ist das doch eine wunderbare Geschichte.
Ja, da hoffe ich doch, dass dieser Podcast ein kleiner Butterfly-Flügelschlag sein kann. Ja. Vielen Dank, liebe Melli. Es war echt sehr, sehr spannend, sehr inspirierend. Ich finde das extrem klasse, wie du dich da, mit wie viel Vervre und Herzblut du dich da engagierst. Und ich hoffe, du bist da auch, weil ich bin sicher, du bist da sicherlich Vorbild, auch Impuls für viele andere. Ich hoffe auch Männer. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und 5 Sterne
mindestens.
Bei Apple Podcast. Mindestens 5 Sterne.
Olli, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht bei dir.
Schöne Grüße nach Minga.
Ja, absolut.
Und genießt die Sonne. Bis dann.
Bis dann. Danke, Olli.